Aber sie haben einfach gesagt, das Risiko,
ja,
können sie nicht kalkulieren. Ja. Und ich kann einfach nach der Geburt auch für das Kind da sein, oder je nachdem, was dann ist.
Mhm.
Wenn ich länger hätte auf der Intensivstation sein oder was auch immer, hätte ich wie Bindung zum Kind anders müssen aufbauen, oder?
Mhm.
Und das ist alles weggefallen.
Mhm. Ja.
Ja.
Sie haben vorher immer wieder gesagt, dass Sie von der medizinischen Seite oder von Ihren Ärztinnen keine Vorurteile erfahren haben. Ist das denn sonst einmal Ihre Erfahrung gewesen?
Nein, also es hat mal eine Neurologin eine so blöde Bemerkung gemacht. Also zwei Frauen, zwei Neurologen. Die eine hat gesagt, ja, solange sie katheterisieren müssen und etwas für den Darm nehmen, können sie so oder so nicht schwanger werden. Mhm. Und ich habe mir dann so gedacht, ja, aber ich kenne ja jemanden mit einer inkompletten, also durch einen Unfall inkomplette Para, Entschuldigung, die auch schwanger geworden ist. Und ich habe von ihr gewusst, dass sie zumindest bloß mit Katheter lebt.
Mhm.
Also, ja, und die andere Neurologin hat so blöde Bemerkung gemacht, also da bin ich 25 gewesen. Und dann hat sie mich gefragt, eben habe ich einen Freund, dann sage ich, ja, wir kennen uns jetzt ein Jahr ungefähr. Und ja, wieso ich noch nicht schwanger sei? Also unter dem Motto, dann würde es mir sofort besser gehen wegen der Hormonausschüttung, oder?
Ach.
Und dann habe ich gesagt, ja, eben, ich bin am Arbeiten, ich habe noch Weiterbildung gemacht, ich habe jetzt meinen Freund neu, oder? Mhm. Also wir müssen auch schauen, wo das herführt noch.
Mhm.
Und eben außerdem haben wir ja noch einen Hund, oder? Für den habe ich auch Verantwortung.
Mhm.
Ja, also wenn sie auf einen Hund schauen können, können sie auch auf ein Baby schauen, hat sie dann gesagt. Und ich habe einfach so gefunden, ja,
okay,
ein leichter Unterschied ist noch.
Ja.
Und so sind eigentlich alle sehr positiv darauf reagiert. Wahrscheinlich im Endeffekt auch, weil ich es bewiesen habe, dass ich kann ohne Probleme, also ohne Frühgeburt, ohne Behinderung ein Kind kann auf die Welt bringen.
Mhm.
Und die, die Vorbehalt hatten, haben sich, glaube ich, einfach nicht geäussert.
Ja.
Mir gegenüber.
Ja.
Mhm. Was einfach ist, mittlerweile, eben die Kinder sind 7 und 4, oder 7,5 und 4,5, mittlerweile haben einfach ein Haufen Leute das Gefühl, nach der Geburt ist irgendetwas gewesen. Mhm. Also, dass ich quasi die Behinderung habe, also Hirnblutung, Unfall.
Ja.
Jetzt ist so wie die Situation, dass die Leute das Gefühl haben, ja nein, ich war nicht schwanger gewesen, zweimal, sondern sie hat nach der Schwangerschaft und nach der Geburt irgendeinen Unfall gehabt oder etwas gesehen.
Ja.
Das ist jetzt mehr,
ja.
Weil viele kriegen die Frage, ja, wie hätten sie sich denn so umstellen können? Ja. Und ich, wieso umstellen? Was ist, ja. Die ersten Mal bin ich gar nicht rausgekommen, auf was sie aussen wollen. Und dann gesagt, ich habe eine Geburtsbehinderung, also es ist nichts Neues für mich. Aber so für die Passanten oder für die, ist es einfach
total logisch, dass
total
das
logisch,
nachher
ja,
war.
Oder ja. Nicht greifbar, ja. Oder, dass das möglich ist.
Mhm.
Wenn Sie jetzt zurückschauen auf die zwei Schwangerschaften und Geburten, so, gibt es wie etwas, wo Sie wie sagen, das hat mir gefehlt oder das hätte ich mir gewünscht?
Also manchmal sind sie mir ein bisschen zu panisch gewesen, also muss ich jetzt so sagen. Aber, oder das sage ich jetzt nur, weil alles gut gegangen ist. Oder ja, wenn sie jetzt plötzlich in der 27. Woche gemerkt hätten, oh, die Fruchtblase hat irgendeinen Riss oder irgendeinen, ja, dann wäre ich vielleicht froh gewesen, sind sie so
panisch gewesen.
Also einfach sehr engmaschig gewesen.
Ja.
Mega spannend gewesen, danke vielmals.
Danke.
So, ich möchte gerne das Abschlusswort wie Ihnen geben, wie immer. Jetzt haben Sie wie so irgendwie Tipps oder so für andere Frauen, Menschen, die möchten Kinder bekommen oder auch für uns angehende Hebammen, irgendwie etwas, was Sie uns mitgeben wollen.
Ja, ich glaube, also als Hebamme ist jede Geburt anders, aber eine Geburt halt oder die Schwangerschaft gleich noch irgendwas probieren, als natürlichen Prozess anschauen und nicht als, es ist jetzt, weiss ich, was für eine Ausnahmesituation. Mhm. Wenn die Schwangerschaft an und für sich komplikationsfrei läuft, ja, das als Schwangerschaft anschauen und nicht
als Krankheit.
Ja.
Also.
Mhm. Und gleich halt fragen, oder, weil vielleicht ist jemand nicht so selbstständig, wenn ich sich bin oder Bedürfnisse äußern, brauchen sie daheim noch mehr Unterstützung, wenn zum Beispiel schlecht selber irgendwas wie transferieren können. Oder einfach so überfordert sind, weil sie so müde sind, dass man vielleicht Spitex oder so einschalten müsste. Gut, vielmal wird das halt die Aufgabe der Gynäkologen, aber wenn es dann halt Ende Schwangerschaft geht, oder halt auch wenn ihr zu tun habt mit frisch gebackenen Müttern, dass er halt spezifisch noch nachfragen, wie geht es ihnen mit dem Diabetes oder wie geht es ihnen mit der Belastung noch, dass sie kochen müssen, dass sie stillend, dass man dort vielleicht ein bisschen hellhörig ist, auch da sollte man vielleicht schauen, dass die Spitex oder dass die Familienhilfe oder wie auch immer kommt, oder wenn es vielleicht noch psychisch kombiniert ist. Ja. Ja.
Das sind gute Ratschläge. Nehmen wir uns zu Herzen. Danke vielmals.
Danke. Danke nochmal.
Also, wo soll ich anfangen? Also, ich bin ganz normale Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und hat den Schwerpunkt Urgynäkologie, Beckenboden. Und das ist das, was zum Beispiel auch Rehab interessiert. Da habe ich eine lange Vergangenheit mit der Geburtshilfe. Jetzt bin ich hier im Kraspital. Da gibt es keine Geburtshilfe, das hat es nie eine gegeben. Es hat auch etwas damit zu tun, mit der Ingeborg-Schwester. Ja, dann kommen sie nicht in Konflikt mit Schwangerschaftsabbrüchen. Aber das ist okay, ich habe viel mit Beckenboden zu tun. Und ich komme natürlich an so gewisse Sachen, Geburt, also es ist nicht so, dass im Paraplegikerzentrum und im Rehab Geburten gemacht werden, aber natürlich hat man auch immer wieder einmal, hört man so, kommt man mit über oder diskutiert das auch, spezielle Schwangerschaften. Also der Zufall, jetzt wäre ich bei letzter Woche jetzt im Rehab gewesen, da ist es sie Paraplegikerin, eher Fußgänger von Deutschland, sich beraten lassen. Und dort habe ich gedacht, das ist noch gut, dass die gekommen sind. Die haben ein paar Sachen aufgezeigt, die ich gefunden habe, das sind schon nicht unproblematische Sachen. Und vielleicht haben wir es in der Schweiz ein bisschen besser. Sie ist noch nicht schwanger. Sie hat das einfach schon mal alles absichern. Das wie sie schlechte Erfahrungen gemacht hat als Paraplegikerin in Deutschland. Und ich bin der Meinung, wahrscheinlich machen wir das besser in der Schweiz. Aber sie haben recht, man muss sich darauf vorbereiten. Und das ist, glaube ich, etwas, was halt in der Schweiz, wie es so ein bisschen kleiner und näher ist, ist es einfacher. Ich habe ihr dann eben auch gesagt, sie soll sich an die deutschen Hebammenverband wenden. Weil ich hoffe, also ich nehme an, ich gehe davon aus, dass auch sie in der Schweiz noch als Hebamme lernen, kadetrisieren, Katheter legen und beraten bezüglich Stuhlregulation. Das ist offensichtlich ein Problem in Deutschland, wenn sie auf eine normale Abteilung geht, hat sie gesagt, dass als Paraplegikerin im Rollstuhl, da machen sie fast so. Mit dem haben wir keine Ahnung, mit dem Kadetrisieren, mit der Stuhlregulation. Also ich bin gerade ein bisschen verschrocken, als ich das gehört habe. Es ist halt schon eine Frage, dass plötzlich, wenn jemand paraplegisch ist, muss nicht einmal paar oder sonst einfach weitestens in einer Erkrankung hat, wo man im Rollstuhl landet, ist es plötzlich ein Hindernis für die Frauen zum Gynäkologen oder zu der Gynäkologin zu gehen. Also ich würde sagen, die Hälfte sind nicht rollstuhlgängig. Oder, und auch Beckenbodensachen, wo man halt dann, haben sie halt schon noch viel, oder? Weil sie betreuen beispielsweise Multiple Sklerose-Patientinnen oder eben so paraplegische Patientinnen über Jahre neurourologisch, weil die haben ja manchmal Mühe, Blase zu entleeren, dann muss man lernen, kadetrisieren, auch Stuhlentleerung, und dann haben sie natürlich viel rascher auch einen schwachen Beckenboden, dann komme ich dazu, Belastungsinkontinenz, Prolaps. Es ist weniger hektisch als hier. Zwischenzeit braucht man so einen Transfer, wenn die jeweils machen mit den Patientinnen, was ja da hüpfen die Frauen auf den Gynästuhl, aber dort müssen sie auch nicht transportiert werden. Oder? Und dann ist das, in dem Sinn geht halt einfach, braucht es ein bisschen mehr Zeit, aber das machen wir. Ich würde es so sagen, eine Frau, die eine junge Frau paraplegisch ist, außer dass sie eine Paraplegie hat, ist sie eigentlich gesund. Und ihre Sorgen sind natürlich vor allem, wie gehe ich um mit Schmerzen, die ich nicht habe, wie gehe ich um mit den Wehen, wie die spüren das zum Teil nicht. Und meisten machen die sich schon Sorgen, oder? Viele tun sich selber katheterisieren, wenn sie einen grossen Bauch haben, kommen sie nicht mehr dazu. Und das ist jetzt zum Beispiel auch für die Frau, also unabhängig von der, das haben wir die letzten Wochen angefragt, oder auch, die wissen natürlich auch, dass man in der Schwangerschaft mehr Mühe hat, auch mit der Darmentleerung, Verstopfung, was macht man da, oder? Wer tut mich da beraten und betreuen? Ich glaube, das tut mich so ein bisschen wichtig bei diesen Frauen, dass eigentlich, muss man so ganz banal sagen, die können ganz so gut schwanger werden, die können ganz so gut gebären, die, die ich erlebt habe, zwei, drei erlebt im Frauenfeld. Man muss diesen Frauen einfach die Hürden, die sie nehmen müssen, oder die Hindernisse, die sie haben, auf die muss man parat sein, um die zu beheben, und die sind einfach nicht groß. Und das Medizinische ist jetzt nicht einmal, wenn sie gesund ist, wo man drauf, und die sind nicht extrem problematisch. Aber prinzipiell können die eine normale Schwangerschaft haben. Aber eben, an der Uni sagt man, barrierefreies Studieren, oder?
Ja, ja.
Also in der Schule, also da in der Geburtshilfe, muss man sagen, barrierefreies Gebäude. Das heisst auch, also das ist an der Uni ein Riesenthema, dass dort kommen mit Rollstühlen, und man halt schauen, dass die einen Kurs machen und auch kein Lift und so, dass der Student, Studentin auch dort raufkommt, dass das wird organisiert. Und ich glaube, das ist etwas, wo man halt auch im Zusammenhang mit den Paraplegikerinnen, die kommen zur Geburt, genauso muss machen. Ich denke, es ist nicht komplizierter, es ist aber einfach, man muss die Frauen entsprechend betreuen, schon mal ein Umfeld aufbauen und dann halt dort, wo sie gehen, gebären, auch vorbereiten. Ich glaube, da steht und fällt mit der Begleitung und mit der Kommunikation.
Können Sie da zum Teil auch Kommunikation übernehmen? Wenn Sie jetzt eine Frau präkonzeptionell beraten haben und dann sagt sie, ich sage jetzt etwas auf Basel, das Unispital, dass Sie dann mit dem Unispital Basel schauen?
Nein, in der Regel nicht, weil die sind diesbezüglich, also eben, ich habe dort auch ein Jahr geschafft, ich weiss, wie die dort, da kann man sich drauf verlassen.
Ja. Aber generell so die Empfehlung an die Frauen, dass sie in grosse Häuser gehen?
Ich würde jetzt eher, ja. Es ist auch zur Absicherung, wenn sie einfach in ein Geburtshaus oder so gehen, es ist zur Absicherung von ihnen, wenn irgendetwas, ich würde jetzt auch nicht unbedingt ein riesiges Risiko daraus machen, aber jemand, der Paraplegie hat, die reagieren da kreislaufmässig anders, da würde ich jetzt wirklich eher empfehlen, dass sie alles ausgehen. Aber ich denke, das Wichtige ist, dass man halt die Frauen kann beruhigen und sagen, ja, sie sind in einem Netzwerk vom Spital, Netzwerk von Gynäkologin extern und Hebammenbetreuung. Wenn man so jemand ist, der in eine Sprechstunde geht, im Spital, das gibt es auch. Was mich wichtig dünkt, ist, dass jemand nicht immer bei jemand anderem ist. Sondern ich glaube, das sollte man schon schauen bei so jemandem, dass sie auch kontinuierlich kommen. Es könnte auch einfach ein Dreierteam sein, aber nicht, dass am Schluss von der Schwangerschaft habe ich etwa 15 Leute kennengelernt. Das finde ich, sollte man jetzt nicht machen. Also mich tut es eben, wenn man so vergleicht, eben, wenn man natürlich problemhafte Schwangere hat, eben jetzt wie die, die im Rollstuhl sind. Ich denke, wir haben ja so ein gutes ausgebautes Netz in der Schweiz. Also das sollte man doch schaffen, so jemanden aufzufangen. Und weiss, wo kann ich mich hinwenden, wenn etwas ist. Und nicht, dass man einfach so sagt, in der Schweiz kann man nicht einfach eine Schwangere in ein Paraplegikerzentrum schicken. Es bringt nichts, sie ins Rehab zu schicken. Es bringt nichts, sie nach Dottwil oder im Welschland zu schicken. Man kann vielleicht dort sich telefonisch informieren über etwas ganz Spezielles, aber Betreuung muss im Gebärsaal, muss auf einer Frauenklinik stattfinden.
Sie haben schon ein bisschen so die Hürden angesprochen, die eben die Frauen haben. Also, wir haben das auch schon thematisiert. Es hat dann keinen Lift zu meiner Gyni und Praxis raufgekommen. Oder eben, wie kommen wir dann vom Rollstuhl in den Stuhl und so.
Genau. Es ist abziehen,
genau. Es geht alles viel länger und man hat ja aber nur 20 Minuten. Und also, was sind so die Hürden, die Sie noch... Also Sie haben sicher ganz einen anderen Blickwinkel auf das Ganze als wir. So die Hürden, die Frauen antreffen, jetzt generell losgelöst von der Schwangerschaft, generell in der gynäkologischen Vorsorge.
Also eben, gut, eben, weil ich jetzt ja dort im Paraplegie, also in dem Sinn, für mich sind das Leute wie jede andere. Aber ich denke, das ist natürlich schon, aber ich glaube, das hat alle Behinderten, die nicht selber laufen können. Die kommen natürlich auf unsichere Leute, die nicht wissen, wie sie reagieren. Mhm. Und man muss sich dann schon durchsetzen und selbstbewusst sein und merken, zum Glück gibt es jetzt ja die Paralympics, oder, wo man sieht, die können ja genau, das sind ja genauso Hochleistungssport. Und ich glaube, dort merkt man schon, das sind halt einfach Leute, die hocken in einem Rollstuhl und nicht anders. Mhm. Aber für viele, die mit solchen nie Umgang gehabt haben, und wir haben natürlich auch vom Medizinstudium oder auch in der Sprechstunde, sie haben einfach mal jemanden, der in einem elektrischen Rollstuhl kommt, aber wegen etwas ganz anderem oder in einer anderen Alterskategorie. Mhm. Aber ich glaube, da muss man sich selber halt auch an den Nase nehmen. Also. Mhm. Aber eben, ich denke, also ich bin verschrocken, wenn ich das gehört habe, was die mir erzählt hat von Deutschland. Also, offensichtlich ist das dort, also mindestens in dieser Region oder dort, wo sie es erlebt hat. Also das muss man schon denken. Dass man, und darum eben, ich denke, das Wichtige ist das Vorbereiten. So jemanden, die Möglichkeit hat, mit so jemandem am Anfang von der Schwangerschaft zusammen zu sein, dass man wirklich schaut und sich überlegt und auch zulässt den Leuten, was sie für Bedenken haben. Mhm. Also mich tut, das ist noch doppelt wichtig als sonst. Aber gut, das ist ja immer wichtig. Mhm. Schwangere haben ja irgendwie 100 Antennen, oder? Und da muss man schauen. Man kann sich nicht um alle Antennen kümmern, aber mhm. also, und die gerade am wichtigsten sind, schon. Mhm. Mhm.
Aber haben Sie das Gefühl, es läuft gut in der Schweiz?
Also eben, dadurch, dass wir natürlich ein kleines Land, ein kompaktes Land sind, ich habe immer den Eindruck, es ist einfacher, den Kontakt Hebammen-Doktor, vor allem Hebammen extern. Und ich glaube, einfach durch die Nähe, dass man sich, ich glaube, das ist, der Kontakt ist wichtig. Und ich glaube, gerade das interdisziplinäre, aber auch das interprofessionelle, ich denke, mhm. ist für die Frauen wichtig. Das heisst eben Hebammen, Ärzte, und vielleicht brauchen die auch noch ein paar Paraplegiologen oder mhm. aus dem Rehab. Also in Deutschland ist das natürlich, da haben sie ganz andere Paraplegiologie, die Abteilungen. Und die mhm. sind um einiges grösser als in der Schweiz und noch spezialisierter wahrscheinlich. Mhm. Aber ich denke, das tut mich wichtig, oder? Dass man gemeinsam arbeitet, also miteinander und nicht gegeneinander arbeiten. Mhm. Das tut mich, also das merkt der Schwangere sofort und eine, die im Rollstuhl ist, erst recht. Mhm. Und dass man sich da wirklich absprechen tut. Schwangere sind sowieso, die hören immer oft ganz gerne links und rechts und vorne. Mhm. Und ich glaube, die hören noch mehr. Oder? Ich meine, das ist für die dermaßen etwas Grossartiges, dass sie jetzt können schwanger werden und gebären. Oder? Das darf man nicht vergessen, das ist für die halt immer noch etwas Einmaliges. Oder sagen wir etwas Spezielles. Mhm. Und die sind natürlich, je nachdem, was für eine Geschichte haben, was für einen Unfall haben, oder für eine Erkrankung, eine Vorgeschichte, muss man das schon berücksichtigen. Das ist ja spannend. Man, man lernt da auch umgehen mit verschiedenen Schwangeren. Also ich denke, es gibt nicht die Schwangere A und die Schwangere B und dann haben sie das Buch geschlossen. Oder in der Hebammenausbildung oder in der geburtshilflichen Ausbildung. Ich glaube, das ist das tut mir schon noch spannend, was sie da. Mhm. Und eben, ich denke, man muss einfach die Leitlinien, die helfen einem schon, oder dass man halt die hat und dann kann man denen nachgehen. Vielleicht hat man dort auch noch gute Informationen. Die werden auch immer wieder überarbeitet. Mhm. Also ich denke, da haben sie eine gute Grundlage. Mhm. Da darf man sich auch austauschen mit den Interdisziplinär, mit den Leuten, mit den Neurologen, mit den Paraplegiologen. Ja. Also so haben wir es auch gesagt gemacht, dass wir jemanden hatten, auch mit dem Neurologen, der die Frau betreut hat, sei das intern im Haus oder extern, halt einfach im regen Kontakt war. Vor allem, wenn es jemand war, die Frau schon länger kennt. Mhm. Ich glaube, das tut mich am wichtigsten. Mhm.
Mhm. Gibt es denn etwas, was vielleicht noch verbesserungswürdig wäre? Also jetzt, eben, Sie haben vorher angesprochen, der Zugang oder, zu vielen gynäkologischen Praxen besteht natürlich immer noch nicht.
Ja, wobei ich denke, man kann es so sagen, wenn es halt nicht zum persönlichen Gynäkologen, dass man halt dann, dass der oder die schaut, dass die Möglichkeit dann ist. Oder und sagt, bei mhm. mir ist das nicht möglich, aber ich suche eine Möglichkeit mhm. und bleibe im Kontakt und sie mhm. können sich bei mir jederzeit oder so melden. Mhm. Also, da kann man nicht übel nehmen, wenn jemand die Praxis übernommen
hat.
In den ersten paar Jahren, wo man so eine Praxis hat, realisiert man das vielleicht gar nicht. Oder?
Ja.
Und nachher ist es zu spät. Oder? Aber eigentlich jetzt, also jedes Spital, das jetzt umgebaut oder neu gebaut wird, die sind rollstuhlgängig.
Ja.
Das ist nicht mehr das Problem.
Ja.
Ich denke, für die, also wahrscheinlich ist es am einfachsten, man geht eigentlich auf die Leute zu, als wären sie ganz. Als würde man sich jetzt da und sagen, und das Thema Rollstuhl tut man halt dann einfach ganz normal anpacken.
Ja. Mhm.
Aber es ist natürlich, eben wenn sie natürlich jemanden transferieren, das darf man nicht unterschätzen. Also das weiss ich, es ist immer noch eine Diskussion im Rollstuhl, wie machen wir das, jetzt brauchen wir jemanden. Das ist natürlich so in einem Paraplegikerzentrum wie in Basel, das ist keine Diskussion. Mhm. Das sind halt dann zwei, die die Frau transferieren. Bei uns wird das sofort, oder? Man muss jemanden anders holen und so. Das ist dann schon, darf man nicht unterschätzen. Das sind, dann, sind ja nicht sich alle gewohnt, das zu machen. Paraplegik dort, ja, das ist klar, also das geht zack, zack, oder? Werden die transferiert, die haben natürlich entsprechende Einrichtungen, die man halt dann nicht hat. Und man muss sich halt überlegen, tut man sich so etwas, zum Beispiel, wenn man in einem grossen Spital ist, hat es ja auch Geriatrie oder so, wo man so Sachen kauft. Also muss man halt dann wirklich mal ein bisschen schauen, was es da für Möglichkeiten gibt. Oder halt, ich denke, wir haben das damals gemacht, ist halt die Frau zweimal oder dreimal in Gebärsachen schauen, wie das aussieht und mit den Hebammen reden, mit uns. Dann haben wir probiert, so alles ein bisschen durchzuspielen.
Mhm. Ah ja, sogar, so als Vorbereitung?
Ja, so als Vorbereitung, dass man halt einfach sagt, dass so jemand nicht in eine normale Vorbereitung, doch, sie kann auch in die normale, aber sie soll doch mal vorbeikommen und das einmal anschauen.
Mhm.
Die zwei, die ich mir mal so erinnere, die sind vorher auch gekommen, dann hat man das. Also auf das, was man hätte vorbereiten können, hat auch noch gezeigt, wie das ist, wenn man jetzt einen Kaiserschnitt machen müsste. Man hat auch geschaut, dass jemand schon mit der Anästhesie kommt, dass die gewusst haben. Also wir haben dort damals etwas so Spezielles, haben wir natürlich eben interdisziplinär an die entsprechenden Stellen informiert. Das ist dann schon noch etwas anderes, oder? Wenn man bei jemandem eine Spinalanästhesie macht oder halt eine Narkose, wenn man nicht Spinal kann stechen.
Mm-hmm. Aber das Spinal grundsätzlich ist nicht unmöglich eigentlich.
Oder? Ja, ich weiss nicht, ob sie es gerne machen.
Ja, und gerade wenn du schnell gehst, ist es wahrscheinlich generell einfach einfacher.
Ich denke, in der Geburtshilfe, wenn sie wissen, wenn eine normale Geburt geht, muss man wissen, jede ist anders.
Genau.
Und für Pathologie muss man auch ein Sensorium.
Mm.
Aber schlussendlich, man kann nicht alles herbeidenken oder herbeireden in der Geburtshilfe. Und ich glaube, das ist eigentlich auch spannend. Oder? Man hat ja Mischung in der Geburtshilfe, und man hat so den wissenschaftlichen Teil, den mechanischen Teil, aber man hat auch noch einen emotionalen Teil und einen unberechenbaren Teil. Das habe ich auch immer der Frau probiert zu sagen. Das ist das Einzige noch in der Geburtshilfe. Sie wissen nicht, was auf sie zukommt. Und man fängt bei jeder Schwangerschaft fängt man wieder bei Null an.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, das, was halt manchmal die Leute heute, also wo heute halt vielmal stört, dass man nicht planen kann. Und, ich glaube, als Betreuungsperson, ob man jetzt Hebammen oder Arzt, Ärztin ist, ich glaube, da muss man einfach auch Sicherheit und Zuversicht ausstrahlen. Und vor allem muss man auch die Frauen oder den Partner oder wer da noch involviert ist, muss man einfach da ernst nehmen.
Ja, mega spannend. wir haben immer so das Schlusswort, wenn wir immer unseren Gästen
geben.
Wenn Sie jetzt könnten so irgendeinen Tipp mitgeben, den Betroffenen oder uns angehenden Hebammen, was wäre das?
Oder also ganz so generell oder jetzt nur auf das Thema betroffen?
Wie Sie wollen. Es kann beides sein.
Also, ich glaube, was Sie herausgespürt haben, ist, dass ich einerseits lege ich Wert auf, dass Sie ein gutes Basiswissen haben.
Mm-hmm.
Also, dass Sie, es gibt gewisse Sachen in der Geburtshilfe, die muss man einfach im Kopf haben, die muss man können. Und das Zweite ist natürlich auch, dass man Spass daran hat, verschiedene Leute kennenzulernen. Sie haben das vorher schon angesprochen. Und da gehört halt für mich auch dazu, dass es einfach jemand ist, der nicht sieht und jemand, der nicht hört, oder der nicht kann reden, oder auch jemand, der in einem Rollstuhl ist. Und ich glaube, da dürfen wir nicht warten, sondern da muss man einfach offen sein. Muss man einfach offen sein, wer da kommt, unabhängig wer da zur Geburt kommt. Also, wobei ich würde sagen, die meisten Hebammen, die ich kenne, die sind eigentlich sehr offen auf die zugegangen. Es hat natürlich auch andere gegeben, das gibt es nicht nur bei den Hebammen, das gibt es ja bei den anderen, dass man gewisse Vorlieben hat. Mhm. Und ich denke, es ist... Tun sie möglichst viel mitnehmen, wenn sie ihre Ausbildung machen. Also möglichst viel praktische. Schauen sie vor allem, was Erfahrene machen. Ich habe am meisten auch gelernt von denen, die Erfahrung haben. Mhm. Lernen sie, dort sehen sie da, was gut ist. Dort sehen sie auch, die sagen ihnen auch, erfahrene Hebammen, erfahrene Geburtshelfer, die wissen auch, wo können so ein bisschen so die Pitfalls sind, lernen sie von denen, hören sie, was sie sagen. Oder? Und hören sie vor allem auch, was die Frauen ihnen sagen. Ich weiß nicht, ob sie von dem Thema schon Gewalt in der Geburt sind. Ja. Das ist ja der Roses Day irgendwie im November.
Genau.
Ich höre nicht recht, als ich einmal eine Fortbildung zu dem Thema gehört habe. Es ist nicht die Frauen sind gegen Hebammen untöchter. Das hat mich noch erstaunt, oder? Und man muss reflektieren. Es ist nicht so, dass wenn man einen Abend gut gemacht hat, dass Frauen das auch finden. Also da bin ich erschüttert gewesen, oder? Und das habe ich zwar in meinen frühen Zeiten immer wieder gesehen, dass eine Beurteilung von der Geburt, die kann von einer Betroffenen ganz anders sein als man selber. Und ich glaube, man muss sehr offen sein, selbstkritisch, und dass man halt dann dort nicht ins Muster fällt, doch ich weiß ja, wie es war, ich bin ja die Berufsfrau, sondern dass man halt dann halt einfach mit dem muss lernen umgehen. Mhm. Und ich denke, das lernt man wirklich nur, wenn man so offen ist für alle möglichen Käferli, die da dorthin kommen, oder? Und da wirklich gut zulassen. Also das ist gut, wenn man eine gute Grundlage hat, eine gute theoretische Grundlage, aber nachher dann, ich finde, nachher reingehen und zwei, drei Jahre vorher arbeiten. Mhm. Und wenn sie an ein grösseres Spital gehen, dann sehen sie einfach zu viel. Es ist nur einmal so, wir haben heute mehr Pathologien als noch vor 10, 20 Jahren. Vielleicht kennt man sie auch früher, aber vielleicht tut man sie auch mal überinterpretieren. Mhm. Aber trotzdem, man muss es kennen.
Ja, voll.
In anderen Umständen.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.
Nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra junta a todos los silenciosos labios derramados. Y desde el fondo habladme toda esta larga noche, como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afidad los cuchillos que guardestéis. Ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados. Y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua, la esperanza. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes, acudid a mis venas y a mi boca, hablad por mis palabras, in mi sangre.